Ja, wir haben schon den Psalm 110 gelesen, der auch maßgeblich ist, auch für unsere Predigt von heute. Es geht heute um ein Thema, das ziemlich unüblich ist. Also wir haben vor ein paar Tagen Himmelfahrt gefeiert. Wenn ich frage, was bedeutet Himmelfahrt, was ist die Himmelfahrt? Ja, werden die meisten sagen, ja, das ist, als Jesus nach seiner Verstehung auch in den Himmel gefahren ist und sich zur Rechten der Majestät Gottes gesetzt hat. Und das Thema von heute beschäftigt sich mit dem, was dieser Himmelfahrt folgt. Das Neue Testament sagt, dass nach seiner Auferstehung Jesus in den Himmel aufgefahren ist und sich zu Rechten des Vaters, zu Rechten Gottes gesetzt hat. Heute geht es um dieses Thema, dass Jesus Platz zu Rechten Gottes genommen hat. Man nennt das das Sitzen oder die Sitzung Christi. Und wir wollen nicht nur in einem ersten Schritt einige Bibelstellen betrachten, die das betonen, und was sie in Bezug auf die Person Jesu auch bedeuten, sondern wir wollen auch in einem zweiten Schritt uns mit den praktischen Folgen befassen, die sich daraus auch für unseren Glauben ergeben. Was heißt es, dass Jesus zu Rechten der Majestät Gottes sitzt? Was sind die Konsequenzen für unseren Glauben? Ich lese mal kurz, wir haben schon einige Texte gelesen, Psalm 2, Psalm 110. Wir werden auch weitere Bibelstellen lesen. Vielleicht kurz, was der Autor des Hebräerbriefes sagt über Jesus Christus. Ganz am Anfang des Briefes, er sagt, Gott hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch sein Wort, durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst verbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wir wollen uns zunächst anschauen, die Tatsache, dass Jesus, dass sein rechtmäßiger Platz auch zu Rechten der Majestät Gottes ist. Nachdem er über Jesu Auferstehung, seine Himmelfahrt, die Erhöhung gesprochen hat, sagt uns hier der Autor des Hebräerbriefes, Jesus hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er hat von ihm Autorität und Macht empfangen und er besitzt diese Autorität und diese Macht. Das betont Jesus, das betont Petrus am Pfingsttag in seiner Botschaft. Ihr wisst, dass Gott seinen Heiligen Geist gegeben hat und Petrus hat am Tage am Pfingsttag gepredigt und er sagt auch zu der Volksmenge Folgendes, das lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 32 bis 35. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Also Jesus ist nicht einfach im Verborgenen auferstanden und keiner hat es erfahren. Das ist nicht auch etwas, was die Menschen sich eingebildet haben, um ein bisschen Mut zu bekommen, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern viele haben bezeugt, dieser Jesus ist auferstanden, er lebt. Und Petrus fährt fort hier und er sagt, nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, das haben wir im Psalm 110 gelesen, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Autor des Hebräerbriefes in seinem Brief geht weiter. In Kapitel 8 sagt er zum Beispiel, nachdem er immer wieder betont hat, welche wichtige Rolle der Herr Jesus hat als unser Hohepriester, er sagt, die Hauptsache, aber bei dem, was wir sagen, was wir bisher gesagt haben, was wir euch erklärt haben, ist dies, wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte. Ihr wisst, im Alten Testament gab es eine Stiftshütte und die Bedeutung dieser Stiftshütte war, dass Gott in der Mitte der Menschen sein kann. Und jetzt erklärt auch hier der Autor des Hebräerbriefes, es gibt eine Stiftshütte im Himmel und der Hohepriester dort ist Jesus Christus. Und wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, hast du Gemeinschaft auch mit dem Vater. Und du darfst dich vor seinen Thron begeben. Du wirst angenommen, du erfährst die Erlösung, du erfährst die Vergebung deiner Sünden und du hast wieder Gemeinschaft mit Gott. Er sagt hier, dieser Christus ist der Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Der Leib Jesu, der damals, als er auf Erde lebte, Gebrechen, Leiden und Tod erfahren hat, ist nun auferstanden und verherrlicht. Obwohl er noch die Wundmale der Kreuzigung an Händen, Füßen und Seiten trägt und Jesus, als er sich seinen Aposteln gezeigt hat, hat er ihnen die Wundmale gezeigt in seinen Händen, an seiner Seite. Obwohl diese Wundmale noch sichtbar sind, ist sein Körper, der Körper Jesu, nicht mehr an den Grenzen der physikalischen Gesetze unterworfen. Er ist in den Himmel gefahren und er hat einen Ehrenplatz bei Gott eingenommen. Und das gehört, sagt uns die Schrift, zu seiner Erhöhung. Im hohen priesterlichen Gebet hat Jesus so gebetet. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Dieser Jesus ist nicht einfach plötzlich Mensch geworden oder hat vorher nicht existiert und ist einfach geboren und wurde von Gott angenommen als Mensch. Nein, die Bibel lehrt, dass er schon vorher existiert hat, als der Sohn Gottes, als die zweite Person der Dreieinigkeit. Und er wurde Mensch wegen uns, damit er uns retten könnte. Und jetzt hat er wieder seine Stellung, seinen herrlichen Platz zur Seite des Vaters angenommen. Er ist über alle Maßen erhöht worden. Und Paulus sagt auch im Philipperbrief, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Philipper 2, er hat wirklich einen Platz über alle Schöpfung bekommen. Als Menschensohn wurde Jesus vom Vater mit aller Macht im Himmel und auf Erden eingesetzt. Das sagt Jesus bereits den 12, wenn er ihnen in Matthäus 28 den Missionsbefehl erteilt. Er sagt, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Menschen, damit sie die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Und er sagt auch, das ist auch wichtig, er sagt, ihr geht nicht einfach so, ohne Verheißung, ohne die Versprechung zu haben, dass das, was ihr tut, einen Sinn hat und eine Auswirkung haben wird. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und diese Erkenntnis, dass Jesus jetzt herrscht im Himmel, dass er auf einem Thron sitzt und dass er vom Vater alle Macht bekommen hat, hat praktische Konsequenzen. Und das hat wichtige Konsequenzen für unseren Glauben und darum geht es hier in dieser Predigt. Und ich möchte, dass wir heute uns Gedanken über diese Konsequenzen, über diese Folgen machen. Es ist wichtig für unseren Glauben, das ist eine wichtige Quelle der Ermutigung zu wissen, dass Jesus zu Rechten der Majestät Gottes sitzt. Paulus versucht das auch den Epheser zu erklären, Kapitel 1 von seinem Brief an die Epheser, und er betet, weil er sagt, er weiß auch, das ist nicht selbstverständlich. Also wir leben in einer Welt, wo wir uns auch fragen, wo ist Gott, ja? Was tut er? Wo herrscht er denn? Wo sehe ich, dass er herrscht? Und Paulus versucht den Ephesern, Christen Ephesus deutlich zu machen, dass das ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Erkenntnis haben. Gott muss uns einen bestimmten Blick dafür geben. Und er betet auch dafür, weil er weiß, es ist ohne Gebet, können wir das nicht begreifen. Und er sagt hier, ich bete, dass Gott euch wissen lasse, was die Hoffnung, seine Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. In Jesus haben wir nicht nur die Vergebung unserer Sünden empfangen, wir haben auch ein Erbe. Wenn du an Jesus glaubst, weißt du, dass du im Himmel bei Gott sein wirst. Und die überwältigende Gnade und die überwältigende Größe, Entschuldigung, seine Kraftwirkung in uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Es ist auch wichtig, dass zu wissen, dass Jesus, während er auf seinem Thron sitzt, er nicht untätig ist, sondern er von dort her, vom Himmel her, von der Rechten Gottes, baut er seine Gemeinde. Er ruft Menschen aus allen Nationen, aus Deutschland, aus Sri Lanka, Indien, aus China, aus allen Enden der Welt und erstattet sie mit Gaben aus. Er gibt ihnen, was notwendig ist, damit sie ihn erkennen und damit sie auch diesen Missionsbefehl erfüllen. Und er verteidigt sie auch gegen ihre Feinde. Das Werk, das er vollbringt, spiegelt sein dreifaches Amt. Jesus ist Prophet, Jesus ist Priester und Jesus ist König. Und er spricht dieses dreifaches Amt wieder. Ja, was sind die Konsequenzen? Ich nenne sie, wir werden ungefähr, ich denke, 4, 5, 6 Konsequenzen ziehen aus dieser Tatsache, dass Jesus zu Rechten der Majestät Gottes sitzt. Das Erste. Von seinem Thron aus gießt Jesus seinen Geist über alles Fleisch aus, über Juden und Heiden. Das ist, was am Pfingsten geschehen ist. Am Pfingsten hat Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen. Und das ist auch wichtig, zu wissen, dass der Heilige Geist uns gegeben worden ist. Wir möchten gerne, dass Jesus noch auf Erden mit uns sein könnte. Und das war auch die Bitte der Jünger. Sie baten ihn eindringlich, sie nicht zu verlassen. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes, im Johannesevangelium Kapitel 16. Sie verstehen nicht, dass Jesus gehen muss. Und Jesus erklärt ihnen in Johannes 16, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Er meint, dass ich zum Vater hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, die Rede ist hier vom Heiligen Geist, dieser Beistand kommt nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus bezieht sich auf eine Verheißung, die Gott schon im Alten Testament getan hat, dass er seinen Geist über alles Fleisch ausgießen würde. Und Petrus bestätigt auch in seiner Predigt diese Tatsache, seiner ersten Rede, Apostelgeschichte 2 auch, der sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Also Jesus hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. Das zweite ist, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes Jesus die Menschen überführt und er schiebt ihnen Glauben und Buße. Ohne den Heiligen Geist könnten wir Gott nicht erkennen. Wir würden nicht verstehen, was Gott für uns durch Jesus Christus getan hat. Tatsache auch, dass Jesus seinen Heiligen Geist gesandt hat, ermöglicht es ihm, nicht mehr nur an einem Ort, sondern weltweit zu wirken. Das war einer der Gründe, warum Jesus seinen Jüngern gesagt hat, es ist vom Vorteil, dass ich hingehe. Wenn ich hier bleibe, kann ich nur an einem Ort sein, als Mensch. Ich kann nur bei euch sein, aber wie ist es mit den ganzen Menschen, der ganzen Welt? Dadurch, dass Jesus in den Himmel gefahren ist und seinen Geist gegeben hat, kann er durch seinen Geist überall sein, überall wirken. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 8, er fährt fort und sagt, wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen. Er wird nicht nur einige Menschen, sondern die ganze Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Dass jemand Jesus nachfolgen will, dass jemand sich zu Jesus hinwendet und erkennt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Retter ist, das ist nicht selbstverständlich. Das ist das Ergebnis der Überzeugungsarbeit des Heiligen Geistes. Ja, natürlich ist es unsere Pflicht, das Evangelium, die gute Botschaft zu verkünden. Und Gott möchte auch jeden von uns gebrauchen dafür. Aber letztlich ist es er, Gott, der den Glauben und die Buße schenkt durch seinen Heiligen Geist. Und es ist ein großer Trost zu wissen, dass es nicht unsere Argumente sind, die zählen, die Menschen überzeugen können, sondern dass es letztlich Gott ist, der jemanden zum Glauben führt. Deshalb, wenn wir Zeugen Gottes sind, wenn wir das Evangelium sagen, wenn wir sagen, was Jesus, was Gott für uns getan hat, erwarten, dass irgendwas bewirkt, sollten nicht denken, dass es an unserer Überzeugungskünsten liegt, sondern es ist Gott, der durch uns auch und durch seinen Geist auch wirken kann. Apostel Paulus erinnert uns in seinem zweiten Brief an Timotheus diese Wahrheit. Er sagt, ein Knecht des Herrn soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Das heißt, wenn wir das Evangelium sagen, ist es oft so, dass die Menschen widerspenstig sind. Ich möchte, es interessiert mich nicht, was du mir sagst. Ja? Mag sein, dass es einen Gott gibt, aber das interessiert mich nicht. Und deshalb, wenn wir das sagen, diese gute Botschaft, sollen wir mit Sanftmut machen. Sanftmut bedeutet nicht immer mit so dass wir beleidigt sind, wenn die Menschen das sich annehmen, sondern einfach ganz in Ruhe bezeugen, was Gott uns beauftragt hat zu sagen, in der Hoffnung, dass Gott den Menschen noch Erkenntnis der Wahrheit und Buße geben möchte. Das ist, was hier der Paulus seinen Jünger Timotheus sagt. Eine dritte Konsequenz von der Tatsache, dass Jesus zu Rechten Majestät Gottes sitzt, ist, dass er von dort die Angelegenheiten seines Reiches unter den Völkern der Erde verwaltet. Wir hören auch zurzeit auch Predigten über das Reich Gottes und wir haben erfahren, dass das Reich Gottes schon angefangen hat. Von dort, von seinem Platz im Himmel, verwaltet Jesus die Angelegenheit seines Reiches. Als König unterwirft er seine Feinde, die auch möglicherweise unsere Feinde sind, und er legt sie unter seine Füße. Es ist ja ein Bild, um zu sagen, er wird über sie den Sieg erringen. Die Königreiche dieser Welt gehören Jesus. Es gibt nichts, es gibt keine Macht in dieser Welt, die sich einfach auf Dauer gegen Gott erheben kann. Es wird eine Zeit kommen, wo Jesus Christus sich alle Königreiche, alle Autoritäten, alle Mächten dieser Welt unter seine Füße legen wird. Er wird sie alle unterwerfen. Der Apostel Petrus sagt auch in seinem ersten Brief, Kapitel 3, er sagt, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Also nicht nur hier die unsichtbaren Mächte in der unsichtbaren Welt, sondern auch alle Mächte, ob wir das sehen, ob wir das feststellen oder noch nicht, es wird eine Zeit kommen, wo alles ihm unterworfen sein wird. Paulus sagt auch im 1. Korinther 15, Vers 15, er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Er herrscht schon und er wird alle seine Feinde unter seine Füße legen. Er wird sie alle unterwerfen. Erinnert euch, als wir Offenbarung betrachtet haben, Kapitel 5 und 6, dass Jesus als das Lamm auf dem Thron beschrieben wird und dass er diese sieben Siegel öffnet, um das Gericht über die Erde zu bringen, bevor sein großer Tag kommt. So entfaltet Jesus auch seine Macht. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass Jesus eine solche Macht hat. Wenn du an ihm glaubst, es ist ein großer Trost zu wissen, dass du ihm gehörst und dass du unter seinem Schutz bleibst. Wir haben einen wunderbaren Psalm im Alten Testament, der sagt, wer bei Gott bleibt, bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Jetzt wollen wir uns dafür interessieren, was Jesus auch ganz besonders für seine Gemeinde tut. Jesus sagt, die Schrift ist unser Fürsprecher beim Vater und als Vermittler, uns als unser Anwalt, weist er auch die Anschuldigung zurück, die der Teufel gegen uns, gegen den Gläubigen erhebt. Jesus ist unser Hohepriester. Er vertritt uns bei Gott. Oder besser gesagt, wir können vor Gott stehen. Wir dürfen vor Gott stehen. Wir dürfen wissen, dass uns unsere Sünden vergeben worden sind, wenn wir an Jesus glauben, weil er uns mit seiner Gerechtigkeit zudeckt. So wie das Volk Israel damals durch die Person des Hohenpriesters vor Gott vertreten war, so sind wir auch angenommen in dem geliebten Hohenpriester Jesus Christus. Es ist sehr wichtig, dass wir das erfahren. Das ist das Thema des Hebräerbriefes, wo der Autor sich bemüht zu erklären, es hat riesigen Folgen, das hat erstaunliche Konsequenzen zu wissen, dass Jesus unser Mittler, unser Stellvertreter, unser Fürsprecher beim Vater ist. Er verschafft uns dadurch alles, was wir zu unserer Erlösung brauchen. Paulus versucht das zusammenzufassen, wenn er sagt im Römer Kapitel 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, das heißt, wenn wir an Jesus glauben, können wir gerechtfertigt sein. Wir können als gerecht gesprochen werden vor Gott. Ja? Und dann sagt er, wenn wir glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So haben wir Shalom mit Gott. Das heißt, Gott nimmt uns an, was nicht selbstverständlich ist. Viele Menschen denken, Gott ist der Vater aller Menschen, egal wie du lebst, Gott ist dein Vater, kümmert sich um dich. Das ist nicht ganz falsch. In seiner Gnade sorgt sich Gott um alle Menschen. Aber du sollst nicht gehen, dass wenn du nicht durch Jesus Christus mit Gott versöhnt bist, dass du in den Himmel kommen wirst. Das ist nicht einfach so. Du brauchst die Vergebung deiner Sünden. Du brauchst das, was Jesus für dich getan hat. Und wenn du an ihn glaubst, wenn du glaubst, dass er für dich gestorben ist, dann sagt hier Paulus, du hast Frieden mit Gott. Das heißt, deine Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Trotz der Sünde, die immer noch in uns wohnen kann, dürfen wir in völliger Gewissheit des Glaubens zu Gott kommen und ihn auch Vater nennen. das Gewissen von aller Schuld gereinigt, wie wir in Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 22 lesen. Durch ihn, das heißt durch Jesus, können wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzutreten, sagt auch der Autor des Hebräerbriefs in Kapitel 4, Vers 16. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen bei Gott finden. Wie wertvoll ist es, zu wissen, dass wenn die Welt oder sogar unser eigenes Gewissen uns anklagt, uns deutlich macht, dass wir Sünder sind, wie wertvoll ist es zu wissen, dass Christus unser Anwalt beim Vater ist und dass er dort für uns eintritt. Das ist ein kostbares Ding, das zu wissen. Eine weitere Konsequenz von seinem Sitzen zu Rechten der Majestät Gottes ist, dass Jesus als Haupt dort im Himmel die Angelegenheiten der Gemeinde, die sein Leib auf Erden ist, dass er dort, dass er sich um die Angelegenheiten, dass er sie leitet, die Angelegenheit seiner Gemeinde. Apostel Paulus sagt auch über Christus in Epheser 1, Vers 22, das haben wir schon mal gelesen, ich wiederhole es nochmal, Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Erinnert euch, wir haben, Sven hat gesagt, auch wenn wir das Brot brechen, dass dieses Brot sowohl das Leib Christi darstellt, aber auch, dass dieses Brot auch die Gemeinde darstellt, dass wir, wenn wir Anteil an diesem Brot haben, auch zeigen, dass wir ein Leib sind, dass wir eine Einheit bilden. Kolosser 1, Vers 18 sagt Paulus auch, er, Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das heißt, wir sind die Glieder, wir sind die Gliedmaßen seines Leibes, aber er ist das Haupt. Ja, was heißt das, dass Jesus sein Haupt ist, das Haupt der Gemeinde? Wie sollen wir das verstehen? In dem Sinne, dass eine organische Einheit zwischen Christus und seiner Gemeinde besteht. Christus regiert seine Gemeinde, so wie das Gehirn die Teile des Körpers steuert. Wir könnten unsere Gliedmaßen nicht bewegen, ohne die Impulse, die von unserem Gehirn kommen. Meine Mutter hat in ihres Lebens eine schlimme Krankheit gehabt, die dazu geführt hat, dass sie keine Impulse mehr durch die Nerven bekommen hat. Und so war sie wie gelähmt. Wir wissen, welche wichtige Rolle das Gehirn hat. Und hier wird Jesus als das Haupt oder auch als das Gehirn seiner Gemeinde genannt. Und was ist die Konsequenz für uns? Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können im geistlichen Bereich nichts Sinnvolles tun. Das muss uns auch klar sein. Ohne dass Christus uns die Mittel dazu verleiht. Und das führt uns zum letzten Punkt. Jesus verleiht der Gemeinde Gaben und Ämter, sowohl individuell als auch gemeinschaftlich. Er gibt uns als Individuen, als Personen bestimmte Gaben. Er gibt es auch der Gemeinde als Gemeinschaft auch diese Gaben zur Erbauung seines Leibes. Paulus spricht in Epheser 4, Verse 7 bis 8 von den Gnadengaben, die Jesus den Seinen geschenkt hat. Er sagt, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangenen weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Paulus zitiert hier eine Stelle aus dem Psalm 68, ja, für diesen Zweck auch ein bisschen abändert. In diesem Psalm ist es Gott, der Gaben empfängt. Menschen schenken Gott Gaben. Und hier im Epheserbrief ist es Jesus, der die Seinen mit den Dingen beschenkt, die er erworben hat. Das ist ein wunderbares Bild, um zu zeigen, Gott mag als König alle Anbetung, alle Gaben empfangen. Und das hat auch Jesus empfangen. Aber er gibt einen Teil an das, was er bekommen hat. Er beschenkt uns auch mit den Gaben, die er bekommen hat. Alle seine Verdienste, alles, was zu ihm gehört, teilt er mit den Seinen. Und das ist auch wunderbar, das zu wissen. In Römer Kapitel 12, Vers 4 bis 6 erklärt uns Paulus, dass diese Gaben zwar individuell verliehen werden, aber mit dem Ziel, dass wir gemeinsam dem Leib Christi dienen. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselben Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass die Bibel lehrt, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Damit ist nicht nur gemeint, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden, gerechtfertigt sind und werden auch, sondern dass wir durch ihn, auch durch den Glauben an ihm, ganz leben können. Dieser Glaube, und das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen, ist keine vage Hoffnung. Wenn die Menschen von Glauben reden, dann sagen sie oft, ich hoffe, ja, dass es einen Gott gibt. Ich hoffe, dass dieser Gott mich annehmen wird. Das ist nicht der biblische Glaube. Der biblische Glaube ist Gewissheit. Es ist keine vage Hoffnung, sondern es ist die feste Überzeugung, die feste Zuversicht, dass Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus angenommen hat, dass er uns unsere Sünden vergeben hat, weil wir ihm darum gebeten haben, weil wir uns auf das verlassen, was Jesus für uns getan hat. Und Paulus im Römerbrief erzählt von diesem Heil und von den Konsequenzen dieses Heils. Und er schließt seine Argumentation sozusagen im Kapitel 8, indem er uns auffordert zu bedenken, dass der Platz, den Jesus zur Rechten der Majestät Gottes angenommen hat, unsere ewige Rettung garantiert, zusichert. Und deshalb sagt er auch diese erstaunlichen Worte: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Ja, also Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Welches größeres Zeichen seiner Liebe können wir noch haben, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat? Und er geht weiter und er sagt, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott seinen Sohn gegeben hat, wie sollte er nicht noch weitergehen und uns alles schenken in ihm? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage heben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will sie verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Und dann sagt er, in allen unseren Prüfungen. Ich glaube, als Christ können wir viele Prüfungen haben. Und gestern gab es auch dieses Bericht von Open Doors. Es zeigt auch, dass wie sehr Christen in der ganzen Welt, in Irak und Nigeria leiden. Viele haben alles verloren, ihre Familien, ihre Liebsten. Aber trotzdem sagt hier Paulus etwas, was erstaunlich ist. Er sagt also, auch wenn wir zu Tode gebracht werden, auch wenn wir alles verlieren, sind wir im Grunde genommen Überwinder. Wir sind Sieger in allen unseren Prüfungen. Auch Tod angeschlossen, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Keiner kann uns diese Hoffnung nehmen, die wir in Jesus Christus haben. Und keiner kann uns das ewige Leben wegnehmen, das wir in Jesus Christus haben, wenn wir ihn kennen. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann komm zu ihm. Bitte ihm um die Vergebung deiner Sünden. Er wird dich annehmen, weil er für dich am Kreuz gestorben ist. Amen.